Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
Auch im Kabel auf 92,7.
Hallo, willkommen beim anarchistischen Radio. Heute gibt es einen Bericht aus der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Graswurzelrevolution über die Situation von Textilarbeiterinnen in Bangladesch. Und wenn es sich ausgeht, noch einen kurzen Bericht über einen wilden Streik im Opelwerk in Deutschland, in Bochum. Das ist vor kurzem ein Buch darüber erschienen. Zu der Situation von Textilarbeiterinnen in Bangladesch gibt es, wie gesagt, in der Zeitschrift Graswurzelrevolution einen Bericht darüber, der sehr interessant ist. Und zwar zu dem Umfeld von dem Ganzen. 1947 erlangten Pakistan und Indien die Unabhängigkeit von der britischen Kolonialmacht. Das Gebiet des heutigen Bangladesch gehörte als Ostbengalen noch bis 1971 zu Pakistan, bevor er sich als eigenständiger Nationalstaat konstituierte. Knapp 144 Millionen Menschen leben heute auf 144.000 Quadratmetern. Bangladesch ist damit das am dichtesten besiedelte Land der Welt. 56 Millionen Menschen sind erwerbstätig. 47,5% der Gesamtbevölkerung leben unterhalb der Armutsgrenze. Der Analphabetismus ist extrem hoch. Er beträgt bei Frauen 57%, bei Männern 41%. 87% der Bevölkerung gehören dem Islam an, 12% dem Hinduismus. In dem islamisch geprägten Land werden Männer und Frauen strikt getrennt. Die Frau untersteht grundsätzlich der männlichen Aufsicht. So darf sie sich nicht mit anderen Männern in der Öffentlichkeit zeigen, am Arbeitsplatz darf sie sich nicht mit ihnen unterhalten. Der gesellschaftliche Stellenwert von Arbeiterinnen ist gering. Viele werden im Falle der Rückkehr in ihre Dörfer gesellschaftlich isoliert. Jetzt noch Musik. Zurück zu dem Bericht über Bangladesch. Exportschlager Textilien. Größter industrieller Sektor des stark landwirtschaftlich ausgerichteten Landes ist die Bekleidungsindustrie. Dabei handelt es sich um eine relativ junge Branche. 1977 gab es ganze 8 Bekleidungsfabriken. Der Boom setzte erst in den 80er Jahren ein. Heute existieren in sogenannten Exportproduktionszonen, den EPZ, ca. 3.300 dieser Fabriken. 1,6 Millionen Menschen sind dort beschäftigt. 80% davon Frauen, meistens im Alter zwischen 18 und 24 Jahren. Sie kommen aus den ländlichen Gebieten in die Städte, um hier Arbeit zu finden und ihre Familien zu unterstützen. Das Bildungsniveau der Arbeiterinnen ist aufgrund des weit verbreiteten Analphabetismus gering. Das macht sie manipulierbar als billige, flexible und fügsame Arbeitskräfte attraktiv. Die Arbeiterinnen wissen kaum etwas über die ihnen zustehenden Rechte. 76% des gesamten Exports werden von den Textilarbeiterinnen produziert. Hauptabnehmer sind die USA, Kanada und die EU. Die Zulieferer in Bangladesch arbeiten für Lee, Wrangler, Umbro, Karstadt, Quelle, New Yorker, Walmart, H&M und Chibo. Jetzt wieder Musik. billig und billiger. Die Fabrikbesitzer versuchen durch immer billigere Produktion die Konkurrenz aus dem Feld zu schlagen und die Auftragsunternehmen so von einer Abwanderung in andere Produktionszentren abzuhalten. Das geht zu Lasten der Beschäftigten und der Umwelt, da Schutzvorkehrungen in jeglicher Hinsicht nicht getroffen werden. Die Fabrikbesitzer gehören der gesellschaftlichen Elite an, sind Politiker und ehemalige Politiker, Armeeoffiziere und Staatsbeamte. Die zuständigen staatlichen Stellen zeigen wenig Interesse daran, gegen sie vorzugehen. Die Textilproduktion bringt zudem die meisten Devisen ins Land. Dabei verstoßen die Fabriken massiv gegen geltendes Arbeitsrecht und die von Bangladesch ratifizierten ILO-Normen. Also die ILO, das ist die International Labour Organization, und die hat Formulierungen, das ist die Formulierung und die von Staaten unterzeichnete Konvention für Arbeitsstandards und arbeitsrechtliche Mindeststandards. Jetzt wieder gut Musik.
Die Engländer pferchten die Bohrung dort ein, die Spanier auf Kuba, die Aufständischen, und die Gitter errichtet man heute direkt neben Landebahnen. Wo aus den Vögeln so viele jetzt steigen, weil sie den Käfigen in der Heimat entkommen wollten, die von den Booten geholt werden, bringt man in eingemauertes Festland. Die Ausgeschlossenen sind eingeschlossen durch ihre eigene Ausnahme. Viele, so sagt man, wären unwürdig, ihrem Staate anzugehören, verstoßen gegen ihre Residenzpflicht, wenn sie ihren Bezirk mal verlassen. Beim Warten auf den Stempel, der Leben erhalten soll, auf nicht irgendeinem Papiere, sagen die türkischen Rückkehrer, Passaporte Mutsu al-Dürdük, sagen die türkischen Rückkehrer, wir haben unseren Pass verbrannt am Frankfurter Flughafen. Passaporte Mutsu al-Dürdük, sagen die türkischen Rückkehrer, wir haben unseren Pass verbrannt am Frankfurter Flughafen. Und zwar in Frankfurt am Main.
Working poor. Für gewöhnlich fangen die Frauen in den Fabriken als Helferinnen im Alter von 14 bis 15 Jahren an. Mit 16 erhalten sie dann einen Job als Näherinnen auf der untersten Hierarchiestufe. Das Management besteht ausschließlich aus Männern, die Aufseher sind ebenfalls fast nur Männer. Die Beschäftigten bekommen keine Arbeitsverträge. Sozial- oder Vorsorgeleistungen fehlen gänzlich. Eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall besteht nicht. Die Frauen leben deshalb von der Hand im Mund und stehen im Kündigungsfalle oder bei Krankheit vor dem Nichts. Sie verlieren ihre Wohnung, müssen gegebenenfalls ihre Kinder von der Schule nehmen, weil sie das Schulgeld nicht mehr aufbringen können, falls sie das vorher überhaupt konnten. In der Hauptstadt Dhaka sind Mieten zwischen 38 Euro für 10 bis 15 Quadratmeter üblich. Die sanitären Bedingungen in diesen Unterkünften sind in der Regel katastrophal. 1994 wurde von der Regierung ein monatlicher Mindestlohn für ungelernte Arbeiterinnen festgesetzt. 930 Taka, das sind ca. 14 Euro. Dieser liegt weit unter der Armutsgrenze. Eigentlich sollte er alle zwei Jahre angepasst werden, was aber nicht geschehen ist. Und selbst dieser wird noch regelmäßig unterschritten. Das gleiche gilt für den Mindestlohn für gelernte Arbeiterinnen. 2100 Taka, das sind ca. 35 Euro. Die Löhne werden individuell ausgehandelt. Der monatliche Durchschnittslohn in der Branche liegt bei 12,5 Euro. Für Ungelernte bzw. 28 bis 34 Euro für berufserfahrene Näherinnen. Die Löhne werden fast immer einen halben Monat zu spät ausgezahlt. Überstunden sogar erst nach einem Monat oder noch später. Meist fehlt die nötige Transparenz, sodass die Arbeiterinnen gar nicht nachvollziehen können, wie viele Überstunden sie überhaupt vergütet bekommen haben. In der Regel erhalten sie dafür nur den Normalstundenlohn, obwohl Überstunden nach dem Arbeitsgesetz mit dem doppelten Stundensatz vergütet werden müssen.
Yeah.
dereguliert. Laut Gesetz gilt maximal die 60-Stunden-Woche bei einem freien Tag pro Woche. In der Praxis sind dagegen 14 bis 16 Stunden Tage an 7 Tagen die Woche üblich. Meist gibt es nur ein bis zwei freie Tage im Monat. Die Überstunden werden einfach erzwungen. Es wird so lange gearbeitet, wie die Produktionsvorgaben es erfordern. Wer murrt, fliegt. 5 Überstunden pro Tag und in Stoßzeiten 10 Überstunden, also Nachtarbeit, sind in den Textilfabriken üblich. Am nächsten Tag beginnt für die Arbeiterinnen dennoch regulär ihre Arbeit. So kommen sie schnell auf über 100 Stunden die Woche. Hinzu kommen die extremen Bedingungen, unter denen produziert wird. Die Fabriken befinden sich häufig in Privathäusern, die in Produktionshallen ohne notwendige technische Sicherheitsmaßnahmen umgebaut wurden. Die Fluchtwege sind zu eng verstellt oder verriegelt. Die Beschäftigten werden bei der Arbeit eingeschlossen, was dazu führt, dass sie bei Bränden und Fehlalarmen zu Tode getrampelt oder gequetscht werden. Zwischen 1990 und 2006 sind ca. 450 Arbeiter und Arbeiterinnen in brennenden oder einstürzenden Fabriken ums Leben gekommen. Sicherheitsunterweisungen, beispielsweise der Umgang mit Feuerlöschern, die durchaus vorhanden sind, finden genauso wenig statt wie solche in erster Hilfe. Es gibt weder eine Belüftung noch sauberes Trinkwasser. Das Essen muss mitgebracht und oft auf Gängen und oft auf der Treppe und in Gängen im Eiltempo eingenommen werden, um anderen Platz zu machen. Extra Räume oder gar Kantinen sind nicht vorgesehen. Nach 8 bis 9 Jahren Arbeit sind die Menschen in derartigen Fabriken gesundheitlich völlig ausgelaugt. Als wäre das noch nicht genug, sind die Frauen noch vielfältigen Schikanen und offener sexueller Gewalt ausgesetzt. Wegen zu spät kommens müssen sie in einigen Fabriken am Pranger stehen. Bei dreimaligen zu spät kommen wird ihnen der Lohn eines ganzen Arbeitstages abgezogen. Fehlende Arbeiterinnen einen ganzen Tag wird ihnen der Lohn für 2 Tage gestrichen. Missachtung, Beschimpfungen und Schläge sind in den Fabriken an der Tagesordnung. Toilettenbesuche werden gewöhnlich eingeschränkt und überwacht. Beim Arbeiten dürfen die Frauen nicht miteinander reden. Beim Verlassen der Fabrik werden sie bis um das Hemd gefilzt. Immer wieder kommt es zu Vergewaltigungen durch Vorgesetzte. Aufgrund der fehlenden öffentlichen Transportmittel geraten die Frauen gerade vor den Früh- und Spätschichten in die Gefahr von Übergriffen auf der Straße.
I spent my whole life making somebody rich. I busted my ass for that son of a bitch. And he left me to die like a dog in a ditch. And told me I'm all used up. He used up my labor, he used up my time. He plundered my body and squandered my mind. And gave me a pension of handouts and wine. And told me I'm all used up. My kids are in hock to a god you call work, slaving their lives out for some other jerk. Yeah, my youngest in Frisco just made shipping clerk, and he don't know I'm all used up. The young people reaching for power and gold don't have respect for anything old. For pennies they're bought and for promises sold, someday they'll all be used up. They use up the oil, they use up the trees, they use up the air and they use up the sea. Well, how about you, friend, and how about me? What's left when we're all used up? I'll finish my life in this crummy hotel. It's lousy with bugs and my God, what a smell. But my plumbing still works and I'm clear as a bell. Don't tell me I'm all used up. Outside my window the world passes by, gives me a handout and spits in my eye. And no one can tell me, 'cause no one knows why. I'm living but I'm all used up. Sometimes in my dreams I sit by a tree. My life is a book of how things used to be. And kids gather around and they listen to me. And they don't think I'm all used up. And there's songs and there's laughter and things I can do. And all that I've learned I can give back to you. I'd give my last breath just to make it come true. No, I'm not all used up. They use up the oil and they use up the trees. They use up the air and they use up the sea. Well, how about you, friend, and how about me? What's left when we're all used up?
Organisierung. Gewerkschaften sind eng an Regierungsparteien gebunden und werden auch in den frauendominierten Textilindustrie von Männern geleitet. Weniger als 1% der Frauen sind Gewerkschaftsmitglieder. Gewerkschaftsrechte sind in Bangladesch gesetzlich verankert. Praktisch werden sie nur selten gewährt. Die Fabrikbesitzer setzen der Organisierung Widerstand entgegen. Unruhestifter werden fristlos entlassen. Organisierungswillige werden durch Vertreter der Geschäftsleitung oder angeheuerte Schläger körperlich misshandelt. Bei Streiks und Demonstrationen werden Polizei-Sondereinheiten auf die Arbeiterinnen und Arbeiter gehetzt, die auch mit Schusswaffen vorgehen. Nicht einschüchtern lässt sich davon die 1984 als unabhängige emanzipatorische Gewerkschaft gegründete National Garment Workers Federation, die NGWF, die seit Jahrzehnten Beziehungen zur anarchosyndikalistischen Gewerkschaftsbewegung, darunter auch der Freien Arbeiter- und Arbeiterinnen-Union, der V in Deutschland, sowie zur Internationalen Arbeiter- und Arbeiterinnen-Assoziation, der IAA, das ist die anarchosyndikalistische Internationale, unterhält. Die NGWF hat zurzeit über 20.000 Mitglieder und kämpft für eine Stärkung der Frauen in der Gewerkschaftsbewegung und eine Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie. Den Frauen geht es vor allem um die Erlangung ihrer Würde und der Anerkennung ihrer Rechte. Mitglieder der NGWF sind in vielen Textilfabriken aktiv. Da der Druck auf sie enorm ist und die Möglichkeiten, sich zu treffen, aufgrund der Arbeitsumstände schlecht sind, wird versucht, über Spenden Organizer zu finanzieren, die die Textilarbeiterinnen unterstützen sollen. Um Druck auszuüben, organisiert die NGWF immer wieder Streiks und Blockaden der Fabriken, stellt Streikposten vor den Wohnsitzen der Fabrikbesitzer und dem Sitz des Arbeitgeberverbandes auf, führt Demonstrationen, Kundgebungen, Menschenketten und symbolische Hungerstreiks durch. Sie begleitet die Arbeiterinnen aber auch zu den Arbeitsgerichten und unterstützt sie während der Prozesse finanziell. Auf ihre Initiative hin schlossen sich vor einigen Jahren 6 Gewerkschaften in Bangladesch, im sogenannten Bangladesh Garment Workers Unity Council, zusammen, um koordiniert gegen die Fabrikbesitzer vorzugehen. Die NGWF bildet dabei zugleich die größte Gewerkschaft im Einheitsrat.
Mein Sein. Du mein Herz, mein Schatz, du Sonne. Dies und Paradies, ich muss doch immer lieb sein, an dich glauben und eines Tages muss ich tot sein. Was soll nicht alles mein sein? Dies mein Land, der Staat, die Ordnung. Dies und Paradies, ich muss nur immer brav sein, daran glauben und eines Tages muss ich tot sein. Ich hab eine Sache auf nichts eingestellt. Was ich glaube, sehe ich, nur glaube ich nix. Nothing, nicht more, real. Und ich soll dein sein. Ich dein Herz, dein Schatz, deine Sonne. Dies und Paradies, du willst auch immer lieb sein. An dich glauben und eines Tages werden wir tot sein. Ich hab eine Sache auf nichts eingestellt, auf gar nichts, überhaupt nichts. Was ich sehe, glaube ich, was ich glaube, sehe ich, nur glaube ich nichts. Nothing, nicht immer.
Die NGWF geht noch weiter. Seit Jahren beteiligt sich die Organisation am Projekt Exchange, das direkte Kontakte zwischen den Beschäftigten entlang der Zuliefererkette der Textil- und Bekleidungsindustrie und des Einzelhandels aufbauen soll. Einziger Wermutstropfen, darin arbeitet sie neben einer Gewerkschaft aus Sri Lanka auch mit der deutschen Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zusammen, die eine Fachgewerkschaft des zentralistischen DGB in Deutschland. Nun ist es naheliegend, sich auch auf internationaler Ebene mit den Beschäftigten der gleichen Industrie zusammenzuschließen. Nur im Falle von Verdi kritisch zu hinterfragen, ob dies tatsächlich geschieht. Es scheint vielmehr, dass es sich um ein Projekt der sogenannten Gewerkschaftslinken innerhalb des DGB handelt, das losgekoppelt von den Beschäftigten lediglich von ihr zuzurechnenden Gewerkschaftsfunktionären und Gewerkschaftsfunktionärinnen getragen wird. Es ist deshalb auch nicht erkennbar und spürbar, dass konkret Druck auf die Bekleidungsunternehmen durch die Verdi-Basis ausgeübt wird. Alles, was sie leistet, ist Öffentlichkeitsarbeit, die sich vor allem an die Verbraucher und Verbraucherinnen wendet. Das ist wichtig und nicht zu unterschätzen, hat aber mit den Möglichkeiten, gewerkschaftliche Druckmittel anzuwenden, nur zum Teil etwas zu tun. Denn diese Öffentlichkeitsarbeit gewährleisten andere Organisationen genauso bzw. besser und umfangreicher. Man denke nur dabei einmal nur an die sogenannte Clean Clothes-Kampagne. Es gibt wieder Musik in Kürze.
Power in the land, power in the hand of the worker. But it all amounts to nothing if together we don't stand. There is power in a union. Now the lessons of the past were all learned with workers' blood. The mistakes of the bosses we must pay for. From the cities and the farmlands to trenches full of mud. War has always been the boss's way, sir. The union forever defending our rights. Down with the blackleg workers unite. With our brothers and our sisters, together we will stand. There is power in a union. Now I long for the morning that they realize brutality and unjust laws cannot defeat us. Who'll defend the workers who cannot organize when the bosses send their lackeys out to cheat us? Money speaks for money, the devil for his own. Who comes to speak for the skin and the bone? What a comfort to the widow, a light to the child. There is power in a union. The union forever defending our rights. Down with the blackleg workers unite. With our brothers and our sisters together we will stand. There is power in a union.
Tagespolitische Forderungen. Tatsächlich setzt die NGWF nicht unwesentlich auf die Mobilisierung der Öffentlichkeit und der Verbraucher und Verbraucherinnen. Sie ruft allerdings nicht direkt zum Boykott der Unternehmen auf, die die Aufträge vergeben. Stattdessen sollen die Bedingungen, unter denen die Sachen produziert werden, bekannt gemacht werden. Der Druck auf die Auftragsunternehmen soll sich auf diese Weise erhöhen, damit sie künftig auf die Einhaltung von Arbeits- und Sicherheitsstandards bei ihren Zulieferern achten. Die NGWF verlangt die Übernahme des Clean Clothes Verhaltenskodex und die unabhängige Kontrolle seiner Einhaltung. Unternehmen, die gegen die Standards verstoßen, sollen auf schwarze Listen gesetzt werden. Der Arbeitgeberverband Garment Manufacturing Exporters Association die BGMEA, soll diesen Unternehmen die Mitgliedschaft der Regierung, soll diesem Unternehmen die Mitgliedschaft, die Regierung soll ihnen die Produktionsgenehmigung entziehen. Bei Unglücksfällen fordert die Gewerkschaft die Auszahlung ausstehender Löhne und Entschädigungen, die den Arbeitern und Arbeiterinnen regelmäßig verweigert werden. Die Beschäftigten, die ihren Job durch derartige Unglücke verloren haben, sollen wieder eingestellt werden. Durchsetzen will die NGWF auch einen Mutterschaftsurlaub und einen Urlaub nach Arbeitsunfällen. Eine soziale Absicherung soll etabliert, Pensionskassen sollen eingerichtet werden. Der gesetzliche Mindestlohn für ungelernte Arbeiterinnen soll sich mindestens auf 1800 Taka verdoppeln. Die NGWF fordert Organisationsrechte und ein Recht auf kollektive Lohnverhandlungen ein. Immer wieder streikt sie für die pünktliche Auszahlung der Löhne und Überstunden. Außerdem fordert sie die Ausstellung von Arbeitsverträgen. Sie kämpft für eine Durchsetzung des arbeitsfreien 1. Mai, des Internationalen Kampftags der Arbeiterklasse. Jahr für Jahr versuchen die Fabrikbesitzer, den Feiertag zu ignorieren, indem sie die Produktion auf vollen Touren weiterlaufen lassen. Großen Wert legt die Textilgewerkschaft auf die Bildung ihrer Mitglieder in Arbeitsrechtsfragen. Sie führt dazu regelmäßig 5-Tage-Seminare durch. Neben der Publikation von Broschüren, Flugblättern und Postern bringt sie mehrmals im Jahr den Newsletter Garment Workers heraus. Außerdem veröffentlicht sie den internationalen Rundbrief Exchange in der bengalischen Sprache. Die NGWF hält viel von branchenübergreifender und internationaler Solidarität. Sie unterstützt nicht nur die Kämpfe von Arbeiter und Arbeiterinnen anderer Industrien, sondern auch die der Textilarbeiterinnen in anderen Ländern, gegen den Standortnationalismus.
Le carnage dans votre cité.
Soweit zu der Situation der Textilarbeiterinnen in Bangladesch, ebenfalls in der Graswurzelrevolution, erschienen eine Rezension von dem Buch Sechs Tage der Selbstermächtigung, der Streik bei Opel in Bochum. Das Buch handelt von einem wilden Streik in Bochum im Oktober 2004. Ich werde jetzt kurz noch vorlesen, was da so vorkommt in dem Buch. Im Oktober 2004 kam es zu einem sechstägigen Streik der Opel-Belegschaft in Bochum. Die Konzernleitung wollte 10.000 Arbeiter und Arbeiterinnen in der Produktion loswerden. Die Produktion ist zu teuer, der Konzern zu wenig gewinnträchtig. Dies war die Ausgangslage, der Anlass, der die Belegschaft auf die Palme brachte. Sie hörte einfach auf zu arbeiten. Aber Opel ist keine Ausnahme. In der Industrie werden Arbeitsplätze wegrationalisiert und in der Automobilindustrie stehen ebenso Tausende von Arbeitsplätzen zur Disposition. Die Leser und Leserinnen erfahren, dass es in der Bundesrepublik seit ihrer Entstehung immer wieder sogenannte wilde Streiks, Arbeitsniederlegungen außerhalb der Zentralgewerkschaften gegeben hat. Bis 1968 waren mehr als 80% dieser Arbeitsniederlegungen nicht durch das offizielle Streikverfahren der Gewerkschaften abgedeckt. Dazu muss gesagt werden, dass genau solche Arbeitskämpfe medial von den großen Medien totgeschwiegen werden meist. Dann in Bochumer Opelwerk fand sich Anfang der 70er Jahre eine Gruppe oppositioneller Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen zusammen. Die Gruppe GOG, heute nennt sich die Gruppe Gegenwehr ohne Grenzen, und wurde bald zum Markenzeichen einer linksradikalen Kritik, die den Gewerkschaften und Betriebsräten zu schaffen machte. Trotz massiver Angriffe von Seiten der Gewerkschaftsfunktionäre gewannen die Oppositionellen an Ansehen. Und immerhin 5 von ihnen wurden in den Betriebsrat gewählt. Die GOG setzte der gewerkschaftlichen Stellvertreterpolitik das Bemühen um ein selbstbestimmtes Handeln der Belegschaft entgegen. Damit war der Kampf gegen die Ausbeutungsinteressen des Konzerns immer auch eine Auseinandersetzung für Freiräume selbstbestimmten Handelns innerhalb wie außerhalb der gewerkschaftlichen Organisationsstrukturen. Es sind in dem Buch auch Interviews mit den Teilnehmenden an dem Streik vorhanden. Dazu kurz noch, die Interviewtexte erzeugen eine Spannung, welche die Frage nach einer gesellschaftlichen Alternative aufwirft. Es entsteht ein Anreiz, in Gedanken mitzudiskutieren. Die vermeintlichen Naturgesetzlichkeiten der kapitalistischen Produktion müssen in Frage gestellt werden, weil die Arbeiter und Arbeiterinnen im Endeffekt sonst immer die Verlierer bleiben. Und auch in den 70er Jahren war das System von unwürdiger Arbeit und kapitalistischer Unterdrückung gezeichnet. Dass die Arbeiter und Arbeiterinnenschaft trotz der flächendeckenden Vernichtung industrieller Arbeitsplätze nach wie vor eine wichtige Rolle spielt, formuliert die Jugendvertreterin aus ihrem Streikerlebnis heraus, die da gesagt hat, es ist ein unbeschreibliches Gefühl, welche Kraft hinter diesen unwichtigen und machtlosen Arbeitern steckt. Dass eine menschlichere Gesellschaftsordnung die Selbstorganisation der Handelnden voraussetzt, macht sich auch am Scheitern des staatlichen Sozialismus fest. Wie eine andere Welt aussehen könnte, ist aber nicht Thema des Buches. Um aber in eine Offensive zu gelangen, ist eine Perspektivdebatte notwendig. Das Buch aktualisiert die alte Frage nach dem Verhältnis von Organisation und Arbeiter und Arbeiterinnen. Aber nicht auf einer hochtheoretischen Ebene, sondern durch konkrete, handelnde Menschen mit ihren Biografien, Sorgen, Freuden und Ansichten. Das Buch ist erschienen im Verlag Die Buchmacherei, hat 225 Seiten und kostet nur 10 Euro. Sicher empfehlenswert. Geschrieben wurde es von Jochen Gester und Willi Hayek. So viel für heute und jetzt noch ein bisschen syndikalistische Gewerkschaftsmusik.
Let's go, Glenn. 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 But I really don't have to tell you this. Excuse me, baby, but I really don't have to tell you this. Excuse me, baby, but I really don't have to tell you this. Excuse me, baby, but I really don't have to tell you this.
Tell me, suckle, rose, moon fell. Now, what